Gemeinsam weiterdenken hoch 6. Der Podcast der Berliner Hochschulen für angewandte Wissenschaften.
Herzlich willkommen zur neuen Episode unseres Podcasts. Mein Name ist Julia Oelkers, ich bin von der HWR Berlin. Heute sprechen wir über Recht auf Teilhabe älterer Menschen. Dazu stellen wir zwei Projekte vor, eins von der Katholischen Hochschule für Sozialwesen Berlin und eins von der Alice-Salomon-Hochschule. Susanne Dreistadt hat Cordula Enter interviewt. Sie ist Professorin an der KHSB. Susanne, worum geht's in dem Gespräch?
Genau, Cordula und ich, wir sprechen über die Herausforderungen und Chancen der Partizipation Älterer im ländlichen Raum. Das heißt, was brauchen ältere Menschen, um aktiv und selbstbestimmt auch im hohen Alter eingebunden zu bleiben?
Los geht es aber zunächst mit Dennis Dämmerle von der ASH. Dennis, mit wem hast du gesprochen?
Ich habe mich mit unserer Professorin Johanna Kaiser getroffen. Johanna Kaiser ist an der ASH Berlin Professorin für soziale Kulturarbeit und hat den Schwerpunkt Theater. Passenderweise haben wir uns dann dazu über ihr Projekt Bühne frei unterhalten, wo es eben auch um gutes Älterwerden geht.
Okay, da hören wir jetzt mal rein.
Gleich zum Einstieg. Dein Forschungsprojekt trägt den Titel Bühne frei, gutes Älterwerden in Stadt und Land. Wann hast du dich zum ersten Mal gefragt, was denn wohl gutes Älterwerden überhaupt bedeuten kann?
Ja, das ist schon ziemlich lange her. Da war ich nämlich noch wesentlich jünger als jetzt, als Studentin. Und zwar habe ich in meinem ersten Studium Soziale Arbeit studiert, an der Evangelischen Fachhochschule damals. Und da war die Regelung noch so, dass man ein Anerkennungsjahr machen musste, durfte, sollte, mit verschiedenen Schwerpunkten. Und ich bin da im Nachbarschaftsheim Schöneberg gelandet und wollte gerne was mit Theater machen. Und es sollte aber auch politisches Theater sein oder eine gesellschaftliche Relevanz haben zumindest. Und da traf ich auf Eva Bittner und wir haben überlegt, dass wir die Geschichten von Älteren sehr spannend finden. Wir waren damals beide aus Westdeutschland und waren dann im West-Berlin und hatten natürlich Berlin als historische Stadt natürlich auch total spannend. Genau, und dann haben wir uns aufgemacht und sind in Senioren-Freizeitheimen rumgelaufen und haben gedacht, mein Gott, wenn wir mal alt sind, wir wollen nicht unbedingt vor dem Polizeiorchester sitzen müssen, um da irgendwie ein bisschen bespaßt zu werden. Ja, und da sind wir dann eben auf die Idee gekommen, Theater mit den älteren Menschen über ihre Geschichten in einer bestimmten Volkstheater-Tradition, frechen Art und Weise zu erproben. Und das war eben schon auch die Überlegung, wie möchte ich alt werden, was möchte ich sehen, was würde mich interessieren, eben nicht das Polizeiorchester. Und ja, das waren so die ersten Gedanken zum Thema gutes Älterwerden.
Im Bericht zum Projekt habe ich ein schönes Zitat gefunden, beziehungsweise eine Frage gefunden. Was geschieht, wenn Berliner Großstadtpflanzen Heinersdorfer Pflanzen und Pflänzchen begegnen? Was war denn das überraschendste Erlebnis in diesem Pilotformat? Und welchen Metaphernchakter erfüllte dieser Stadt-Land-Pflanzen-Vergleich im Projektverlauf? Kannst du dazu was sagen?
Ja, dazu fällt mir unheimlich viel ein. Also zum Ersten würde ich sagen, es sind ganz viele Überraschungen entstanden. Ich erzähle mal von mir als Forscherin. Ich war überrascht. Die Protagonistinnen, die mitgemacht haben, waren sehr oft überrascht. Es gab ganz viel Neugier aneinander, an den Berliner und ländlichen Pflänzchen. Es gab einen transkulturellen Austausch, der spannend war. Genau, auch von dem her, dass also beispielsweise gastarbeitende Menschen der ersten Generation sozusagen auf Brandenburger und Brandenburgerinnen trafen und sich ausgetauscht haben. Mir fällt jetzt zum Beispiel, also wir haben ja viele verschiedene künstlerische Impulse gesetzt in verschiedenen Bereichen Brandenburgs. Mir fällt da beispielsweise eine Tournee ein. Wir haben eine Reise gemacht mit einem deutsch-türkischen Kinder- und Jugendtheater. Ein Stück, das heißt Lina Manno und Neue Karten im Spiel. Und wir wollten gerne mit dieser Gruppe, die besteht aus türkisch- und italienisch-erstsprachigen älteren Menschen und einer Puppenspielerin. Mit dieser Gruppe wollten wir mal probieren, wie sieht's aus in Grundschulen? Gibt es dann Interesse? Gibt es dann einen transkulturellen Austausch? Annegret Huth als wissenschaftliche Mitarbeiterin in Heinersdorf hat diesen Austausch organisiert. Und ich habe ihn filmisch begleitet. Es gibt einen Kurzfilm dazu, der heißt Man muss sich die Zeit nehmen. Man sieht dort die Protagonisten und Protagonistinnen im Grünen sitzend bei bestem Essen. Und ich finde schon auch, dass deutlich wird, was für ein Interesse aneinander stattgefunden hat. Da tauschen sich ältere Väter aus. Der eine sagt, ich hatte nie Zeit für meine Kinder. Das ist eine große Lücke in meinem Leben. Der andere sagt, ich als türkischsprachiger Gastarbeiter, erste Generation, habe bemerkt, dass mein Sohn in der Kita überhaupt nicht klargekommen ist. Ich habe mir einen Tag freigenommen. Ich habe türkische Schlager, eine Schallplatte mitgenommen. Ich bin da hingegangen und habe mit den Kindern und den Erzieherinnen getanzt. Und mein größter Erfolg war, dass dann doch langsam aber sicher mein Sohn Freunde mit nach Hause gebracht hat. Also das fand ich zum Beispiel von meiner Seite aus einen sehr bewegenden Austausch, wie Männer 70 plus reflektieren, was ist ihnen eben als Vater entgangen, beziehungsweise wo konnten sie was reißen sozusagen, ja. Und das in dem Kontext von Stadt-Land war das schon eine spannende Erfahrung. Um nur ein Beispiel zu nennen, ich könnte noch weitere aufführen. Ja.
Den Film können wir natürlich in den Shownotes verlinken, kein Problem. Ich habe noch sehr mochte beim Einlesen, war quasi zu das initiale Spiel der Definition von HeldInnen. Kannst du da kurz drüber berichten? Weil dieser Begriff natürlich so eine wundervolle Projektionsfläche ist.
Ja, auch das spielte sich in Heinersdorf ab. Das war ja ein Ort unserer Forschung. Und zwar habe ich das auch als Thema hier im Seminar angeboten. Heldin, wer oder was sind für uns Heldentaten, Heldinnen, Heldinnen im Alltag, in der Geschichte? Was zeichnet diese Personen aus? Da haben wir ziemlich viel zu gearbeitet und sind dann eben nach Heinersdorf gefahren und haben eine Begehung des Ortes gemacht. Und die Studierenden hatten eben die Aufgabe, mal herauszufinden, was könnten hier Helden und Heldinnen in diesem Ort sein. Da gibt es einen sehr großen sogenannten Heldenfriedhof, wo sehr viele sowjetische Soldaten begraben sind, denn in der Nähe sind ja die Seluer Höhen, wo sehr, sehr heftige Endkämpfe stattgefunden haben. Und ich muss sagen, ich habe gedacht, naja, mal gucken, ob sie sich auch damit auseinandersetzen. Aber es kam anders. Sie haben den Edeka-Laden als Heldentat kreiert, weil das ein Mensch ist, der halt kein Geld mehr damit verdient, aber sagt, es braucht einen Laden in diesem Ort als Begegnungsmöglichkeit. Und das fanden sie sehr toll. Sie haben im Austausch mit einer Heinersdorferin festgestellt, dass es einen wahnsinnig tollen Musiklehrer gab, der über Generationen Heinersdorferinnen zur Musik gebracht hat. Auch er bekam ein kleines Denkmal. Und ja, von dem her war die Auseinandersetzung mit Helden, Heldinnen total spannend, weil das dann natürlich auch eine Auseinandersetzung über die Struktur im Land ist, über Werte, die wir haben. Wir haben dann auch auf diesem Friedhof eine ganz spannende Diskussion geführt. Und zwar gibt es in Heinersdorf einen Laienhistoriker, kann man sagen, der uns ein bisschen was zu dem Friedhof erzählt hat. Und dann kam dann so langsam raus, ja, wir mussten ja damals Briefe schreiben, deutsch-sowjetische Freundschaft. Und das war ja alles nicht so spannend. Mein Kollege Oliver Rumpf meinte dann, naja, Er kennt aus Russland die Gegenseite und da fanden das die Leute zum Teil sehr toll, wenn sie aus der DDR Briefe bekommen haben. Und just durch diese Bemerkung eines vermeintlich Westberliner Professors öffnete sich die Diskussion und viele ältere Menschen erzählten von jahrelangen Brieffreundschaften und dass es zwar unter Zwang entstanden ist, letztlich sie aber unheimlich bereichert hat. Und ja, diese Auseinandersetzung dann eben auch über Geschichte, auch über DDR-Geschichte mit dem Seminar, ja, war sehr spannend.
Letztendlich geht es ja auch in dem Projekt, aber auch das war nichts. Letztendlich geht es ja auch um eine immer weiter polarisierte Gesellschaft. Es geht oft alt gegen jung, Stadt gegen Land, Ost ungleich West. Welche Werkzeuge brauchen wir, um dagegen anzugehen?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Und das führt so ein bisschen zu einem Artikel von einem Kollegen. Professor Müller hat 2018 nämlich einen Artikel im Spiegel verfasst, wo er genau diese Polarisierung ganz stark aufgemacht hat, speziell zu Stadt und Land, und zwar international. Also die Stadt wird dort gezeigt als innovativ und weiterdenkend, Land traditionell und reaktionär. Auf dem Land regiert der Frust, hieß dieser Artikel. Und das hat uns dazu gebracht, mal ganz genau in diesem Projekt zu recherchieren, wie kommt es zu dieser komplexitätsreduzierten These und was spricht dagegen. Was sicherlich stimmt, ist, dass die ländlichen Räume stark überaltert sind, speziell die Räume in den neuen Bundesländern. Das hat natürlich verschiedene Gründe, die Abwanderung dort in die ehemaligen, also in die Bundesrepublik war nach der Wende sehr hoch. Es gibt andere, mittlerweile eben auch andere Bildungszugänge, schwierigere Bildungszugänge. Es gibt viele geschlossene Betriebe, wissen wir alles. Also entsprechend ist die Überalterung dort wesentlich stärker als in den ländlichen Räumen in der ehemaligen Bundesrepublik, also in den sozusagen westlichen Bundesländern. Aber das muss nichts heißen. Also natürlich sind das besondere Strukturen und natürlich haben wir auch mit diesen rechten Tendenzen zu kämpfen im ländlichen Raum, aber auch im städtischen Raum. Wir haben uns in dem Projekt ja sehr auf Brandenburg als Naherholungsgegend rund um Berlin beschränkt. Das hatte auch den Grund, weil es gibt eine Innovationsstrategie, eine gemeinsame von Brandenburg und Berlin. Es gibt gesetzlich verankert das Gesetz für gleichwertige Lebensverhältnisse. Und es gibt ja auch mittlerweile Forschungen, die sagen, dass die Lebensverhältnisse strukturell gesehen im ländlichen Bereich in Brandenburg eben nicht so gut sind. Strukturell in verschiedenen Bereichen Berlins auch nicht. Wir haben dann überlegt, was kann man tun, um dieser Polarisierung entgegenzugehen? Und ich bin ja für soziale Kulturarbeit berufen und Oliver Rumpf eben für Museologie. Und wir haben uns überlegt, es wäre eine Möglichkeit, mit künstlerischen Impulsen verschiedene Gruppen in einen Austausch zu bringen, die einen Anlass haben. Also nicht nur einfach Kaffeefahrt und ja, dann sitzt man da und ja, weiß man dann auch nicht weiter, sondern tatsächlich thematisch gelenkte Impulse. Wenn sich nun zwei ProfessorInnen da irgendwo zusammen hinsetzen und eine Idee auskaspern, bringt es erstmal relativ wenig, würde ich sagen. Es braucht BrückenbauerInnen. Es braucht Leute vor Ort, die die Gegend kennen, die ein Interesse haben, die auch ein Interesse am Austausch haben, die Leute kennen, die die Struktur einfach, das den ländlichen Raum kennen. Und die haben wir eben gefunden mit zwei wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen, Katja Zimmermann in Gerswalde und eben Annegret Huth in Heinersdorf. Und so haben wir in dem Team noch mit unseren beiden TutorInnen entwickelt, welche Möglichkeiten gibt es, welche Gruppen gäbe es auf dem Land, die Interesse hätten. und welche Gruppen gäbe es, die eben hier in Berlin Interesse hätten. Diese deutsch-türkische Kindertheatergruppe beispielsweise, mit der habe ich 2 Stücke entwickelt. Das war eben auch eine Ressource und das kann ich auch nur jedem empfehlen, eben ressourcenorientiert zu gucken, was haben wir eigentlich schon und wen können wir mit einbinden. Genau, und unsere Antwort ist schon, dass es eine Möglichkeit ist, mit künstlerischen Impulsen, die verortet sind, mit Leuten, die auch in dieser Gegend verhaftet sind und die eben auch partizipativ orientiert sind. Und das geht eben nur zusammen. Also wir können uns nicht irgendwas ausdenken, sagen, ach, ich habe sowieso ein schönes Stück, komm, das zeige ich mal, sondern da ist natürlich eine Vorrecherche total nötig. Man geht in die Grundschule, man fragt nach, was könnte interessant sein und entwickelt sozusagen mit den Leuten vor Ort und mit den Ressourcen, die man sowieso in der Westentasche hat und den sogenannten Brückenbauerinnen diese künstlerischen Impulse.
Du hast quasi schon eine mit deiner Antwort eine Frage von mir vorweggenommen. Ich habe mich nämlich gefragt, was wären denn typische Stolperscheine, wenn jemand aus der Wissenschaft, aus Berlin, mit seinen Kulturformaten auf das Dorf trifft und dessen BewohnerInnen und wie man da letztendlich auch sowas wie Entrüstung oder auch Frustrationsmomente bestenfalls vermeiden kann. Ist da speziell die Rolle der BrückenbauerInnen essentiell?
Ja, also die ist auf alle Fälle essentiell, aber es gibt trotzdem Stolpersteine. Also ich muss gerade an eine Aktivistin, kann man sagen, aus Gerswalde denken, die mir erklärt hat, weißt du, Johanna, wenn ich dann den Leuten erzähle, da kommen welche aus B, du weißt schon, Berlin, dann ist es schon schwierig. Und wenn ich dann noch sage, und da kommen Leute, die Stadtteilmütter, die kommen aus Jordanien und aus Bangladesch und aus dem Libanon, dann ist es nochmal schwierig. Also es ist nicht so, dass es nicht auch Vorbehalte gibt. Ich habe auch von einer Dame gehört, die gesagt hat, sie hat ganz schnell ihr Auto umgemeldet, damit dieses dicke B wie Berlin nicht mehr zu sehen ist. Also es gibt sicher Vorbehalte und die gibt es auf der anderen Seite auch. Also es gibt auch die Vorbehalte, möchten die uns denn wirklich treffen? Wie kommen wir dahin? Sind wir auch geschützt? Wie sieht das aus, wenn wir im Bus mit unseren Kopftüchern sitzen? Geht das? Also es gibt auf beiden Seiten Vorbehalte, die sind zum Teil unbegründet und zum Teil auch begründet. Was ich sagen würde, ist, dass eigentlich nur wirklich ein kontinuierlicher Austausch, der auch für alle Beteiligten spannend ist, ein guter Weg sein kann. Und spannend meine ich auch wirklich inhaltlich spannend. Also wir haben da mit so einem Try-and-Error-Prinzip uns auch vorgearbeitet, auch mit unseren Brückenbauerinnen. Ich erinnere mich an einen Spaziergang da durch Gerswalde zu einem Ort, ein altes Gasthaus, was restauriert worden ist und was vor, was weiß ich, wie viel 100 Jahren da gebaut wurde. Und der Restaurateur hat uns dieses Haus gezeigt und der Originalzustand und was sich da verändert hat. Und ich dachte, interessiert das hier jetzt jemanden? Ist das jetzt das, was wir wirklich wollen? Ja. Aber letztlich waren da Leute, eine Frau gebürtig aus Marokko, die sagte, diese Feuerstelle kenne ich von meiner Großmutter auch. Und es gab plötzlich Schnittstellen. Domus, ein Gastarbeiter ersten Generation, hat dann mit diesem Restaurateur über das Brennen von Ziegeln geredet und dass er als kleiner Junge sich damit einen Simit verdient hat, also so ein Ringel, ne, so ein Sesamringel, ein Simit. Und der Restaurateur sagt, ach, Simits, die liebe ich. Und du mich dann, ach, du kennst die. Und dann sind an Punkten, von denen man also nicht ahnt, dass das wirklich zueinander führen könnte, halt unheimlich tolle Momente entstanden. Also ich würde es sagen, ich würde es jedem empfehlen, sich interessante Dinge auszudenken und sie auszuprobieren.
Das Thema Rechtsextremismus beziehungsweise Prävention von Rechtsextremismus, dafür ist ja genau, wie du es beschreibst, so ein Projekt mit diesen unvorhersehbaren Momenten letztendlich Gold wert. Wie lässt sich trotzdem auch, um es mal so ein bisschen intendiert oder gesteuert zu nennen, mit eurem Ansatz, wie lassen sich da Themen wie Vertrauen und Toleranz angehen oder auch fördern?
Ja, das würde ich auf zwei Ebenen ansiedeln. Das eine ist, ich würde mal sagen, das sieht man in der filmischen Begleitforschung, Märkischer Sand, Tartes Pflaster ganz gut, das gemeinsame Tun, im gemeinsamen Tun entwickelt sich Vertrauen. Also wir haben zum Beispiel mit den Stadtteilmüttern und mit Bewohnerinnen aus Neudorf eine Schaukel gebaut. Eine riesengroße Schaukel, die wurde vorher schon ein bisschen vorbereitet und der Platz wurde ausgesucht und die Materialien geholt und da entstehen verschiedene Schaukeln als Symbol für Migration in dieser Gegend. Da sind Leute nach dem Zweiten Weltkrieg aus verschiedenen Ecken gekommen, sind dahin geflüchtet und diese Schaukeln sind Denkmäler für die damals Geflüchteten. Und die Stadtteilmütter sind zum Teil eben, haben auch Fluchterfahrungen und waren natürlich super interessiert auch an den Biografien von diesen Familien. Ja, und die standen dann da eben mit Spaten und mit Schrauben und es kam dann noch eine Musikerin mit Akkordeon und dann wurde dazu Musik gemacht und dann haben wir es wirklich geschafft, an dem einen Tag eine Schaukel zu bauen. Also dieses gemeinsame Tun, was nicht beliebig ist, sondern was wirklich einen thematischen Gehalt hat und in dem Sinne natürlich die Schaukeln, die stehen die nächsten 50 Jahre, das ist ein echter Brecher da, ne? Also es hat auch einen Nachhaltigkeitswert, wenn man so will. Es ist im Film zu sehen. Die Protagonistinnen zeigen die Filme, zeigen, hey, es geht zusammen. Ich glaube, das ist schon die eine Ebene, dieses gemeinsame Tun. Die andere Ebene ist die Öffentlichkeit. Also wenn da Studierende und eine deutsch-türkische Alpentheatergruppe vom Theater der Erfahrung, die bunten Zellen aus Berlin, durch Heinersdorf gehen und dort Leute kennenlernen und mit ihnen gemeinsam zum Thema Helden, Heldinnen recherchieren, dann wird da der öffentliche Platz ganz anders besetzt. Dann wurden dann die Denkmäler und die Szenen, die wir da als gebaut und entwickelt haben, eben öffentlich auf dem Dorffest gezeigt. Das heißt, gute Kräfte stärken, ist immer so ein bisschen mein Motto. Wenn wir da sind, wenn da Leute sind, die sich auch mit zivilgesellschaftlichem Engagement gegen Rechtsruck in ihrem ländlichen Raum einsetzen und mit den Leuten aus Berlin was machen, dann können genau in dieser Zeit die anderen nicht den Raum besetzen. Und wir wissen ja, die Strategien der Rechten mit diesen Unterwanderungstendenzen, die sind ja sehr stark. Und wir haben halt wirklich die Erfahrung gemacht, da wo wir waren, waren die anderen nicht. Das kann man nicht so generalisieren. Ich habe auch mit vielen Leuten einen Austausch gehabt, die gesagt haben, schön für euch, wir hatten große Probleme. Bei uns ging es gut so und ich denke, das ist die zweite Ebene, wirklich den öffentlichen Raum besetzen mit diesen Aktionen.
Diese Multinationalität ist ja ein Aspekt. Die Frage, die ich zum Abschluss stellen will, liegt deshalb meiner Meinung nach nahe. Gibt es denn Ideen, den Ansatz auch international weiterzuentwickeln und zu denken?
Ja, absolut. Denn also die Problematik oder die Thematik, dass ländliche Räume ziemlich entvölkert sind, kennen wir in europäischen Ländern. Ne? Wir kennen die ländlichen Räume, wo man in Italien für 1 Euro ein Haus kaufen kann. Hauptsache man bevölkert ist. Ne? Wir kennen das aus Spanien, aus Frankreich. Aber auch im außereuropäischen Ländern. Also ich habe dazu in Kuba geforscht und habe dort auch zwei ganz tolle Landprojekte kennengelernt, die eben von den Bewohnern im ländlichen Raum selber initiiert wurden. Und zwar auch mit Unis, also mit der Uni UNIS heißt sie, aus Sancti Spiritus. Total spannend, weil diese ländlichen Räume und diese Projekte haben sich auf die verschiedenen Disziplinen in der Uni konzentriert. Also beispielsweise zum Thema Bauingenieurwesen kamen dann Leute und haben dann gesagt, hier, ihr habt hier so eine rote Erde. Wenn ihr die mit diesen und diesen und jenen Materialien mischt, könnt ihr eigentlich ganz tolle Ziegel brennen. Und wenn ihr die in der und der Form zusammenbaut, dann ist das ziemlich erdbebensicher. Und dann haben die das gemacht. Oder Archäologie, die haben dann halt Fossilien da gefunden und eine Ausstellung dazu gemacht. Und so haben die so eine Art Bildungszentrum entwickelt und versuchen eben Studierende und Unis auch aus anderen Ländern zu sich zu holen, um einen sanften Tourismus, der auf Bildung basiert, zu entwickeln. Damit natürlich auch eine Einnahmequelle zu erschließen und somit einen nachhaltigen Tourismus eigentlich aufzubauen und gegen diese Überalterung im ländlichen Raum vorzugehen. Das wird jetzt mittlerweile von der Regierung unterstützt. Also ich habe da ein Haus besichtigt, weil die Regierung, das ist ja eine sehr große Problematik in Kuba, was die Ernährungslage angeht. Und die Regierung unterstützt die Agrarwirtschaft dahingehend, dass sie Land umsonst zur Verfügung stellen, wenn man es bewirtschaftet. Und da diese beiden Räume so attraktiv wurden für junge Leute, sind da jetzt tatsächlich neue Häuser entstanden und junge Familien, die versuchen dort was zu entwickeln. Das fand ich sehr beeindruckend, denn wir wissen ja, gerade in Kuba sind ja tausende von jungen, sehr gut ausgebildeten Menschen gegangen, weil sie keine Zukunft mehr gesehen haben und vor allen Dingen wirtschaftlich nicht. Und ja, und diese beiden Gemeinden, die haben sich überlegt, so kann es nicht weitergehen und haben sich da wirklich was Gutes ausgedacht. Ja, entsprechend wäre es wirklich interessant und das macht auch die EU zum Teil, diese Problematik oder Thematik wirklich global anzugehen, weil das ist nicht nur eine demografische Thematik und eine Thematik, was Extremismus angeht, sondern das geht auch über in Nachhaltigkeit, in Tourismus. Also da sind sehr, sehr viele weitreichende Themen versteckt, die man auch international bearbeiten kann.
Wir sind zum Ende des Gesprächs von Heinersdorf ausgehend in Kuba gelandet. Vielen, vielen Dank, liebe Johanna Kaiser. Es war mir eine Freude.
Ich danke.
Vielen Dank, Dennis. Das fand ich wirklich sehr spannend, diese tieferen Einblicke in das Projekt von Johanna Kaiser zu bekommen und überhaupt auch in die kulturellen Bildungsangebote im ländlichen Bereich.
Besten Dank. Mir geht es ganz ähnlich. Ich bin jetzt voller Vorfreude auf euer Gespräch, um zu erfahren, wie es denn in einem größeren Kontext um die Teilhabe im Alter bestellt ist. Und ja, lausche voller Vergnügen.
Sehr gern. Lass mich vorher noch mal kurz meine Gesprächspartnerin vorstellen. Cordula Enter ist Professorin für soziale Arbeit in der digitalisierten Gesellschaft an der KSB. Sie lehrt und forscht zum wichtigen Thema der Digitalisierung in der sozialen Arbeit, Gesundheit und Pflege. Wir widmen uns heute im zweiten Teil unseres Podcasts Gemeinsam Weiterdenken hoch 6 einem Thema, das uns alle betrifft, dem guten Älterwerden, sei es im familiären Umfeld, im Freundeskreis oder mit Blick auf das eigene Leben. Angesichts des demografischen Wandels gewinnt die Frage des guten Älterwerdens und Älterseins zunehmend an Bedeutung. Wie kann ein erfülltes, selbstbestimmtes und sinnstiftendes Leben auch im Alter gelingen? Darüber spreche ich heute mit meiner Kollegin Professor Dr. Cordula Enter, die sich intensiv mit diesem Thema auseinandersetzt und spannende Perspektiven aus Praxis und Forschung mitbringt. Im Rahmen des Verbundprojekts Alterperimentale, über das wir heute auch sprechen werden, befasst sie sich intensiv mit Fragen von Transformation und Strukturwandel im ländlichen Raum, speziell in der deutsch-polnischen Grenzregion. Es geht darum, für und mit älteren Menschen sinnstiftende und auch sozial-ökologisch gerechte Lebensmodelle zu entwickeln. Und unter ihrer Leitung sind mittlerweile 4 Projekte innerhalb der Alterperimentale an der KSB angesiedelt. 2 Praxisforschungsstellen für Lebensmodelle im Alter auf dem Land, einen Görlitz und einen Heinersdorf, genau das Heinersdorf, worum es auch im ersten Teil dieser Folge ging, ein Projekt zur digitalen Daseinsvorsorge und ein Projekt zur Weiterentwicklung von Transferformaten. Wir sprechen heute über die bisher gewonnenen Erkenntnisse und vor allem über die Herausforderungen und Chancen, wenn es um Partizipation und Co-Kreation mit Älteren geht. Liebe Cordula, schön, dass du da bist.
Hallo.
Ja. Lass uns zu Beginn kurz über das Forschungsprojekt bzw. Transferbündnis der Alterperimentale sprechen. Diese Wortschöpfung verbindet ja die Begriffe Alter, Peripherie und Experiment und setzt einen Fokus auf die Praxisforschung im ländlichen Bereich, wie ich ja auch schon versucht habe, bei deiner Vorstellung kurz zu umreißen. Könntest du vielleicht nochmal in 3 Sätzen kurz zusammenfassen, woran dein Team arbeitet, wozu ihr forscht?
Ja, du hast das ja eingangs schon so schön zusammengefasst und deutlich gemacht. Wir leben in einer alternden Gesellschaft und diese alternde Gesellschaft zeigt sich unterschiedlich. Gerade im ländlichen Raum haben wir Transformationsprozesse, die gleichzeitig auftreten. Das ist einerseits eben eine immer älter werdende Bevölkerung und gleichzeitig eine Veränderung wirtschaftlicher, industrieller Produktionsweisen und auch ökologischer Veränderungen. Und das alles kulminiert beispielsweise in der Region um die Lausitz, wo wir eine sehr transformationserfahrene und erprobte Bevölkerung haben, die mit dieser Transformationserfahrung sehr unterschiedlich umgeht. Und unsere Idee ist davon, einfach mal so ein bisschen auch das Narrativ, was es über diese Region gibt, umzudrehen und zu sagen, welche Ressourcen stecken denn in diesen Erfahrungen von Wandel, von Strukturwandel, aber auch von demografischem Wandel in dieser Region? Warum? Wie kann man diese Ressourcen befördern, sichtbar machen, auch das Narrativ über diese Region und über ältere Menschen verändern? Und dazu forschen wir nicht über ältere Menschen, sondern mit älteren Menschen. Das ist so der Kern der Alterperimentale. Und damit konnten wir eine vierköpfige Jury überzeugen, uns durchsetzen in einem kompetitiven Verfahren gegen 115 andere BewerberInnen, um diese Förderung im Rahmen der T-Raum-Initiative des BMFTR und sind in der glücklichen Lage, seit rund 2,5 Jahren diese Forschung mit Akteuren in der Region vor Ort durchzuführen und nicht einfach nur mit einem Fokus auf 3 Jahre, sondern tatsächlich im besten Falle, und ich bitte schon mal alle, die zuhören, uns die Daumen zu drücken, im Juni nächsten Jahres, wenn besagte Jury wieder zu uns kommt, mit uns durch die Region reist und dann entscheidet, ob wir in eine zweite Förderphase kommen, die dann nochmal 3 Jahre dauert. Und dann erinnere ich in deren 3 Jahren nochmal daran, uns wieder die Daumen zu drücken, weil dann stehen nochmal 3 Jahre an. Und das ist ganz entscheidend, weil Partizipation und Veränderungsprozesse brauchen Zeit und Vertrauen. Man könnte jetzt sagen, Zeit hat diese Region, aber das Vertrauen ist recht erschüttert. Und auch in Wissenschaft, und da sind wir sehr dankbar, dass wir eben so eine langfristige Perspektive haben, um das mit Älteren und ihren An- und Zugehörigen und allen mit ihnen verbundenen institutionellen, individuellen AkteurInnen umzusetzen.
Die Daumen sind gedrückt. Dann lass uns nochmal einen Schritt zurücktreten. Wie steht es denn aktuell um die Partizipation älterer Menschen im ländlichen Raum?
Ja, sehr unterschiedlich. Also erstmal muss man ja sagen, dass genauso heterogen wie das Altern ist, auch der ländliche Raum. Also es treffen 2 sehr fluide, diverse Akteure, könnte man sagen, aufeinander. Und so unterschiedlich zeigt sich dann auch die Partizipation. Du hast es ja schon angesprochen, Heinersdorf. Wenn wir uns Heinersdorf mal anschauen, das ist ja nicht das Heinersdorf bei Berlin, sondern das, wenn wir die B1 Richtung Frankfurt-Oder rausfahren, zwischen Frankfurt-Oder, Fürstenwalde, ja, Müncheberg, und da eigentlich recht klein, man könnte fast sagen unscheinbar. Wenn man sich die Geschichte von Heinersdorf anschaut, wird man feststellen, das war ein Hotspot unterschiedlichster landwirtschaftlicher und industrieller Zweige mit dem größten Molkereiproduktionsbetrieb der DDR-Zeit. Das heißt also, dieser Ort hatte mal ganz viel Anerkennung und war auf der Landkarte recht sichtbar. Und das hat die BewohnerInnen auch empowert, ihre Stimme einzubringen in lokale Prozesse. Die sind es ein Stück weit, und ich möchte das die jetzt auch nicht überpauschalisieren, gewohnt, für ihre Interessen auch einzustehen, sich zu engagieren. Das ist so ein Good-Practice-Beispiel, wo einerseits auch wo Ressourcen zusammenkommen, wo Menschen zusammenkommen, die sich mögen, die sich gerne engagieren, die ein gemeinsames Ziel haben, wohin sie sich engagieren wollen und wofür, also für ihre Gemeinde, für ihr Dorf, die sich auch kennen und darin auch schon Erfahrung gesammelt haben. Wir haben aber Regionen, die sind nochmal ganz anders strukturiert, die sind auch nochmal mit anderen Herausforderungen kommunaler Infrastruktur, Armut konfrontiert, auch mit politischen Veränderungsprozessen, mit einer alternden Bevölkerung, die viel dezentraler in ihrer Wohnlage verortet ist, die weniger selbstermächtigende Erfahrungen auch mit Partizipation oder mit Ehrenamt gemacht haben. Und Studien zeigen das ganz deutlich, dass vor allem diejenigen, die über einen formal höheren Bildungsabschluss verfügen, über finanzielle Ressourcen, über Bildung, sich auch eher bereit erklären, sich zu engagieren. Männer tun das gerne in Leitungspositionen, Frauen tun das gerne mehr in sozialen Projekten. Im besten Falle tun es alle beide zusammen in ihren jeweiligen Ressourcen. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, es engagieren sich vor allem die immer gleichen. Und wir sehen das so, jetzt kann jetzt vor allem über das östliche Brandenburg sprechen. Diese Personen sind dann im Kreis Seniorenrat, die sind im Verein, die sind bei der Feuerwehr, die sind schon lange auch kommunalpolitisch unterwegs. Die vereinen sehr viel Wissen, sehr viele Positionen auf sich und sie engagieren sich sehr stark, aber sie sind wenige.
Du hast ja jetzt auch über die verschiedenen Herausforderungen gesprochen, die es für ältere Menschen in ländlichen Regionen gibt, die bröckelnde Infrastruktur, die geringe Bevölkerungsdichte, der vielleicht auch Fachkräftemangel. Welche Möglichkeiten existieren denn für lokale Akteure wie die Gemeinden, die Wohlfahrtsverbände, Vereine, um die Teilhabe von älteren Menschen zu fördern, zu verbessern?
Also Brandenburg hat ja beispielsweise unterschiedliche Förderprogramme initiiert. Und ich muss auch sagen, auch das Bundesland Sachsen ist da sehr umtriebig, um das Ehrenamt zu fördern. Und diese Programme unterstützen lokale VertreterInnen sehr stark. Und es gibt beispielsweise in den Dörfern gerade auch KümmererInnen, DorfvorsteherInnen, und auch auf lokaler, kommunalpolitischer Ebene VertreterInnen, die sehr engagiert für ihre Interessen einstehen, die sehr pfiffig sind oder wie ich jetzt erst wieder mir in Erinnerung gerufen habe, ein Begriff aus den vergangenen Zeiten, Fischiland, im Finden von Fördermöglichkeiten. Aber, und das ist zum Beispiel ein Ergebnis aus einer Studie, die meine KollegInnen an der Hochschule Zittau-Görlitz durchgeführt haben, um die Forschungsgruppe des Travos um Ratsch Kollmorgen. Die haben gezeigt, dass Engagement in den Bundesländern sehr unterschiedlich ist. In den ostdeutschen Bundesländern überwiegt ein eher informelles Engagement. Da kommt die Idee auf, wir wollen jetzt ein Dorffest machen und dann kennt X Y und Y kennt auch noch A und C und K und alle sind intrinsisch motiviert, bringen den Grill mit, organisieren den hausgemachten Likör etc. etc. Das heißt, es kommt sehr viel von unten, sehr viel aus der Eigenmotivation und auch so einem sozialen Miteinander. Während die Ergebnisse der Studie gezeigt haben, dass es in den westdeutschen Bundesländern viel institutioneller vorgeht. Engagement ist dort mehr, man könnte sagen, top-down organisiert. Es gibt eine Vereinsstruktur, es gibt Rollen, Zuständigkeiten. Und wenn dann das Dorffest organisiert wird, gibt es bestimmte Strukturen, Abläufe, auch eine Person, die sagt, halt, stopp, lasst uns doch erstmal nach der Förderlinie X schauen, ob die uns nicht mit unserem Dorffest noch unterstützen kann. Und wenn das alles beisammen ist, dann wird das initiiert. Und da braucht es eigentlich eine Art Wissensaustausch, denn das eine ist ja nicht besser als das andere, sondern in so einer integrierten Form führt es dazu, dass nicht immer nur Personen ihre eigenen Ressourcen einbringen und vielleicht auch ein bisschen über die Maßen einbringen. Und die anderen müssen nicht immer erst den ganzen bürokratischen Verlauf durchgehen. Vielleicht liegt irgendwo dazwischen auch ein Mehrwert darin, wie Engagement anders gedacht werden kann. Und das ist, Susanne, du hast es ja anfangs schon gesagt, uns geht es ja um Experimente in der Peripherie zum Thema gutes Leben im Alter, genauso eine Idee. Also wie können beispielsweise wir als WissenschaftlerInnen, die dann auch vor Ort sind, in Form eben der MitarbeiterInnen in den Praxisforschungsstellen, zusammen mit diesen Akteuren darüber nachdenken, wie das Ehrenamt in Zukunft aussieht. Denn das, und das zeigen die Studien eben auch, so wie es jetzt ist, wird es zukünftig nicht weitergehen können. Dafür fehlen einfach die Personen.
Also interessant auf jeden Fall finde ich die Unterschiede zwischen Ost und West. Mich würde aber noch mal ein bisschen konkreter interessieren. Vielleicht kannst du noch mal so von einem Erfolgsbeispiel aus anderen Regionen oder Ländern berichten, wo die als Vorbild für eure Arbeit dienen, sage ich mal.
Naja, ein großes Vorbild liegt in den skandinavischen Ländern, ja, vor allem auch in Finnland beispielsweise. Und ein anderes Vorbild liegt in der Schweiz. Die Schweiz ist sehr weit, wenn es, hat ja immer so einen empowernden, emanzipativen Gestus, auch schon historisch. Und das Stichwort, unter dem wir uns auch versammeln, ist der Begriff der Caring Communities, also der sorgenden Gemeinschaften, die versuchen auch Sorge als eine vielfältige Praxis ganz unterschiedlicher Akteure zu begreifen. Die versuchen, niedrigschwellige Zugänge zu schaffen für alle, die sich beteiligen wollen. Ist die Schweiz beispielsweise, um die Initiatorin und Vertreterin und starkes Zugpferd in diesem Bereich, Heidi Kasper, und das, was sie dort in der Region tut, so ein leuchtendes Beispiel für uns. Aber wenn wir jetzt auch im deutschsprachigen Raum gucken, dann gibt es dort zahlreichste Initiativen, beispielsweise in Schleswig-Holstein, aber auch in Niedersachsen. Wir finden in Hessen zahlreiche Initiativen, die sich gemeinschaftlich, intergenerationell dem Wohnen im Alter widmen. Wir haben ja auch das Thema, dass Kommunen immer älter werden, also Kommunaden, Kommunadinnen immer älter werden und sich auch da die Frage stellt, wie wohnen wir eigentlich noch zusammen, wenn einige von uns schon pflegebedürftig sind. Aber die Herausforderung ist, das sind alles Inseln. Und manchmal erfahren die Inseln auch voneinander, vernetzen sich, aber auch das ist sozusagen, also Zufall möchte ich nicht sagen, aber wieder geschuldet auch der Bereitschaft derjenigen, die das betreiben. Und ich denke, da braucht es Ressourcen, die Vernetzung übernehmen, Vernetzungsmöglichkeiten schaffen und Wissenstransfer generieren. Also das ist ja auch eine unserer Hauptaufgaben, dass wir sagen, die Wissensbestände nicht immer nur im Elfenbeinturm Universität oder Hochschule, sondern in den Menschen ins Gespräch zu bringen, zu verbinden, auszutauschen. Und dafür braucht es auch ein Gefühl der Ermächtigung, dass ich das, dass dieses Wissen, was ich da habe, auch wertvoll genug ist, dass es geteilt wird. Und das ist tatsächlich eine große Herausforderung auch vor den Erfahrungen, die die Menschen in der Region mit Strukturwandelprozessen gemacht haben.
Aber es ist sicherlich auch eine Stärke von uns als Hochschule für angewandte Wissenschaften, die Akteure dabei zu unterstützen, diesen Transfer sozusagen.
Ich bin sehr dankbar, dass wir als Hochschule für angewandte Forschung mit dem Schwerpunkt auf dem Sozialwesen beteiligt sind. Also das ist, glaube ich, etwas, wir haben ja, darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, was heißt eigentlich Transfer? Ja, im klassischen Transferverständnis geht es immer ganz viel um wirtschaftlichen Transfer. Da geht es um Wissenstransfer hin zu Produkten, zu Innovationen, die eher auf dem Technischen liegen. Und unser dezidierter Ansatz ist zu sagen, das Technische wird, dem fehlt ein ganz essentieller Part, wenn es nicht soziotechnisch gedacht wird. Und es gibt auch noch ein bisschen mehr als nur wirtschaftlichen Transfer. Es gibt den sozialen Transfer. Es geht also um soziale Innovationen, die wir gemeinsam mit den lokalen AkteurInnen entwickeln wollen, die dann auch aus der Region, aus den endogenen Bedarfen der Region herauskommen und entstehen und dann auch vor Ort ausprobiert werden. Und ob die dann funktionieren, ob die sich dann auch noch in Rheinland-Pfalz oder in Baden-Württemberg eignen, das gilt es zu erproben. Aber das ist erstmal, das Experiment darf erstmal passieren. Wir dürfen uns ausprobieren. Und das Tolle daran ist, und das ist auch eher ungewöhnlich für Förderformate, wir dürfen auch scheitern und aus dem Scheitern lernen.
Schön. Das ist ja wirklich dann, also sicherlich etwas Besonderes.
Ja.
Von solchen Projekten. Das passt aber auch gut zu meiner nächsten Frage, weil einer deiner Schwerpunkte ist ja auch die Co-Kreation. Und mich würde nochmal interessieren, welche Rolle spielt Co-Kreation, also das gemeinsame Gestalten mit älteren Menschen in euren Projekten? Welche Erfahrungen habt ihr damit sammeln können?
Sehr gute Erfahrungen. Und Co-Kreation ist ja eher etwas, was aus der Technikentwicklung herausgekommen ist. Und gleichzeitig aber auch aus den Nachhaltigkeitswissenschaften eine andere Idee des gemeinsamen innovativen Entwickelns. Und wir machen das, wir nehmen das tatsächlich ernst. Ich kenne das beispielsweise von Kolleginnen aus der Technikentwicklung. Da hat man erst nutzerzentriert gearbeitet, dann hat man partizipativ gearbeitet, jetzt arbeitet man co-kreativ. Man könnte jetzt ganz kritisch anmerken, ist das irgendwie nicht immer wieder alter Wein in neuen Schläuchen. Labeln wir hier etwas und verdecken damit eigentlich eine Praxis, die nicht wirklich innovativ ist. Co-Kreation bedeutet, ernst gemeint, tatsächlich, dass Beteiligung schon anfängt, bevor wir loslegen mit einem Entwicklungsprozess, nämlich in der Bedarfsermittlung, in der Ideenfindung. Und da muss man aber auch sagen, dass diese älteren Menschen, über die wir schon gesprochen haben, in ihren vielfältigen Tätigkeitsfeldern, und da habe ich noch gar nicht über das Zuhause und den Garten und die Enkelkinder und die anderen Verpflichtungen oder auch Pflegeverpflichtung oder Verpflichtung gegenüber der eigenen Gesundheit gesprochen, die sind ganz schön beschäftigt. Ja, Stephen Katz hat mal so vom Busy Age gesprochen, also die haben gar keine freien Zeitslots in ihren Kalendern. Da muss man sich schon drum bemühen und auch überzeugende Angebote machen, damit da auch die Bereitschaft besteht. Das heißt also, wir machen keinen co-kreativen Prozess, wo wir zum Zeitpunkt Null Anfang Januar 2025 und es braucht eine permanente Teilhabe mit wöchentlichen Meetings bis zum Jahre Dezember 2028. Nein, sondern es geht darum, bei von uns identifizierten, gemeinsam identifizierten Zeitpunkten in einen gemeinsamen Denk- und Handlungsprozess zu kommen. Und das machen wir über sehr kreative Formate, sehr niedrigschwellige Formate. Beispielsweise die Praxisforschungsstelle Heinersdorf probiert sich mit der Methode des Dragon Dreaming aus. Wir haben eine Tour des guten Alterns initiiert, eine partizipative Fahrradtour durch die Region. Wir arbeiten sehr viel mit Visualisierungsformaten, Storytelling, narrativen Workshops, Lego, Serious Play. Der Evergreen, der Co-Kreation ist natürlich auch mit dabei, aber es muss nicht immer das Lego-Set sein, sondern es können auch ganz andere Materialien sein, mit denen gemeinsam haptisch erfahrbar Ideen entwickelt werden, wie ich mir beispielsweise gemeinsame Prozesse in meinem Dorf vorstelle, wie ich mich einbringen will. Und da werden wir aber auch unterstützt von Design Thinking Expertinnen und wissenschaftskommunikativen Expertinnen aus dem Bereich des Storytelling. Und die Idee ist, auch da Wissensinput zu generieren, den wir dann aber mit den Akteuren in der Region verankern, How-Tos entwickeln, Tutorials entwickeln, also dass man dieses Wissen nicht nur einmal vor Ort hat, sondern damit eigentlich auch dann in die eigene Wissensproduktion geht.
Könntest du vielleicht nochmal etwas detaillierter auf dieses Beispiel der Tour des guten Alterns eingehen, als eine Erfahrung, wo die Menschen sich ja auch ko-kreativ, partizipativ beteiligen konnten und wozu es ja auch einen sehr interessanten Film inzwischen schon gibt?
Ja, da kann ich nur alle einladen, die sich auch über die Webseite unserer Hochschule, der KSB, oder über den YouTube-Channel der KSB oder auch über die Webseite der Alta Perimentale, die sehr einfach ist. Das heißt einfach altaperimentale.de.
Verlinken wir
alle. Ja, verlinkt ihr alles. Herzlichen Dank. Ja, also da reinklicken und ein bisschen durchstöbern. Das ist nämlich schon die zweite Tour. Und auch da kann ich schon mal für die Erinnerungen fürs nächste Jahr schon mal in den Kalender eintragen. Im September 2026 wird es dann die dritte Fahrradtour geben. Und die Idee war, das ist natürlich jetzt nichts, was uns erstmalig eingefallen ist. Partizipative Fahrradtouren gibt es schon häufiger, werden gerade im ländlichen Raum erprobt, weil natürlich, du hast es angesprochen, ja, Infrastruktur jenseits von Bahnhofsknotenpunkten ist überschaubar und verzögert die Reise, kann sie massiv verzögern, wenn ich nicht mit dem Auto unterwegs bin, sondern auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen bin. Und gleichzeitig ist es ja ein Moment der Erfahrung von Gemeinschaft, miteinander Rad zu fahren. Und dahinter steht aber eine Idee, die aus der sozialen Arbeit entlehnt ist, nämlich der aufsuchenden sozialen Arbeit. Also nicht wir laden Wissensträger, praxiserfahrene AkteurInnen ein, sondern wir kommen zu denen. Und die Idee der Tour ist, dass wir als Gruppe Interessierter tatsächlich in der Region unterwegs sind, die uns interessiert. Und auch, dass wir zeigen, wir nehmen diesen Weg auf uns. Wir sind in der Region oder in dem lokalen Raum vor Ort unterwegs. Wir kommen zu euch, um mehr über euch zu erfahren. Und wir bleiben dann auch. Und dieser Prozess des Aufsuchens, des Daseins, des Zuhörens mit dem Ziel des Verstehens, der ist ein ganz wertvoller. Und ich halte dieses Verstehen auch für ganz essentiell, weil wir haben viele Vorannahmen, wir haben viele Wissensbestände. Aber was heißt es denn jetzt ganz konkret in Storkow, eine Pflege aufzubauen, die vernetzt agiert, die am Burzog-Modell orientiert ist, die sich versucht, mit neuen Arbeitsformen auch Pflegefachkräften gegenüber attraktiv zu machen, die ein Wohnen bleiben können in dem Ort, in dem ich identitär verankert bin, ermöglichen etc. Naja, und da muss man sich das ganz konkret so vorstellen, dass alle sind mit einem Fahrrad ausgestattet. Das ist ein wenig die Zugangsvoraussetzung. Es kann aber über das Projekt auch ein Fahrrad ausgeliehen werden. Es gibt E-Fahrräder, das heißt also auch unterstütztes Fahren ist möglich. Und nächstes Jahr wird es auch ein Tandemfahrrad oder ein Tribike geben, womit man auch gemeinschaftlich fahren kann. Das heißt, man kann auch gefahren werden, wenn man mobilitätseingeschränkt ist. Das heißt also, es können alle mitfahren, die mitfahren wollen. Etappen, ganze Strecken. Wir übernachten gemeinsam, wir essen gemeinsam, wir verbringen Zeit gemeinsam. Und meine Kolleginnen Annegret Huth und Erik Hofedank haben das jetzt wirklich auch erfolgreichst erprobt, was der Film, glaube ich, auch ganz gut zeigt. Und es wächst auch die Zahl der MitfahrerInnen. Letztes Jahr waren wir da noch eine deutlich kleinere Gruppe. Dieses Jahr sind es auch nochmal Interessierte aus der Region, die gesagt haben, ja, da fahre ich jetzt mal mit, das interessiert mich. Und dann fährt man tatsächlich Tag von Tag von A nach B, trifft die Menschen dort und macht es erfahrbar. Und diese Erfahrungsdimension ist ganz wesentlich.
Ja, und vor allem, was mir auch sehr gut gefallen hat, war, dass man ja von einem Projekt was zum nächsten mitgenommen hat und da ja dann auch zu so einem Wissenstransfer gut beitragen konnte. Was,
genau.
Was du angesprochen hast, man muss ja nicht die ganze Strecke fahren, sondern kann auch nur Etappen fahren und irgendwie können die anderen sich inspirieren lassen.
Ja, man ist wie eine kleine Hummel. Man bringt den Blütenstaub der einen mit in die Blüte der anderen und dann entsteht ganz viel Neues, im besten Falle.
Ja, das stimmt. Was ist denn aus deiner Sicht wichtig, um diese vielfältigen Angebote, die es ja auch schon gibt, dann im besten Fall auch nachhaltig zu verankern? Weil das ist ja auch immer ein großes Thema. Es gibt so Projektförderungen und dann, wie geht's weiter? Wie schafft man es, die guten Ideen zu verstetigen?
Naja, ich könnte jetzt ja ganz profan sagen, Geld. Ja, das würde viel lösen. Ich glaube, es geht auch darum, das anzuerkennen, was Menschen dort schon aufgebaut haben und geschaffen haben. Und es geht, glaube ich, darum, auch in der Förderlandschaft, in der Förderpolitik selbst eine andere Dimension von Nachhaltigkeit einzuführen. Nämlich eine, die bereit ist, aus dieser Top-Down-Steuerung mehr Vertrauen in die lokalen Initiativen zu geben. Fördermittel sind natürlich aufgrund ihrer Grundlage, als aus Steuergeldern kommend, sehr verfahrensaufwendige Ressourcen, die auch durchaus herausfordernd sind zu erlangen und dann auch sehr herausfordernd betreut und verwaltet werden müssen. Ich würde mir wünschen, dass es mehr Budgets gibt, mit denen lokale Initiativen arbeiten können. Also ein Feedback, was es immer wieder gibt, wenn ich einfach nur mal eine Packung Kaffee kaufen möchte oder den Nachmittag, wo wir uns treffen, ein bisschen mit Kaffee und Kuchen und Milch und vielleicht noch irgendetwas Zusätzlichem ausstatten will, ist alleine die Beschaffung dieser Dinge ein durchaus aufwendiger. Das ist aber nur ein sehr kleines Beispiel dafür. Wie sieht es aus, wenn ich dann dieses schon angesprochene Dorffest organisieren will? Wie sieht es eigentlich aus mit der monetären Vergütung von Ehrenamt? Ist diese Ehrenamtspauschale tatsächlich das richtige Format in der richtigen Höhe? Braucht es noch mehr Anreizstrukturen für EhrenamtlerInnen? Das ist ein sehr ausbeuterisches Geschehen, muss man sagen, dass darauf fußt, und das ist ja auch die Kritik an dieser Idee von sorgenden Gemeinschaften, dass sich Nachbarschaften, dass sich Einzelakteure verantwortlich zeigen für Dinge, die es eigentlich früher mal wohlfahrtsstaatlich als Garantieleistung gab und dass der Staat sich immer mehr aus der Fläche zurückzieht, dass es überhaupt möglich ist, Diskussionen darüber zu führen, ob bestimmte Regionen, ich sage das jetzt in Anführungszeichen, aufgegeben werden können, ja. Das ist ein meiner Meinung nach ethisch wie auch politisch völlig falsches Signal, sondern es braucht Ansätze, die in die Fläche gehen, aber eher auch Fördermöglichkeiten oder Finanzierungsstrukturen schaffen, die in die Akteure vor Ort auch das Vertrauen zurückgeben und sagen, hier, ihr bekommt ein Budget, ihr dürft das auch mal versuchen, selbst zu verwalten. Ja, wir schauen, was wir dann machen können. Aber du hast ja gefragt, wie kann das nachhaltig geschehen? Ja, Auch das ist eine Frage, die uns ganz stark beschäftigt. Wie kann überhaupt ein Innovationsgeschehen von Anfang an nachhaltig gedacht werden? Und da ist tatsächlich die Idee, wenn man bedarfsorientiert, akteursorientiert mit den Menschen vor Ort arbeitet, die da sind, die das fortführen werden, weitertragen, dann wird es sich anders verankern. Aber da darfst du mich dann einfach in ein paar Jahren nochmal fragen, ob das auch geglückt ist. Das ist eine fragile kleine Pflanze. Ja, aber wenn sie nicht quasi von unten gepflegt wird, dann wird es mit der Gießkanne von oben einfach nicht funktionieren. Und ich kann nur noch mal sagen, dass tatsächlich Brandenburg und da auch mit der Fachstelle für Altern und Pflege im Quartier, das FAPQ, wirklich auch Strukturen geschaffen hat, die dezentral in der Region vor Ort sind, die niedrigschwellig auch versuchen zu fördern und zu unterstützen, die in diesen Wissenstransfer reingehen. Und die Praxisforschungsstellen sollen ja auch solche Anlaufstellen sein. Vielleicht ergreife ich jetzt kurz noch die Gelegenheit, bevor du zu deiner nächsten Frage kommst, auch zu sagen,
diese letzte hier gemerkt.
Oder letzten, wie schade, dass die Alter Perimentale selbst ja auch ein Instrument des Transfers ist. Das heißt, wir veranstalten jährlich sogenannte Pitches, also Formate, wo sich lokale Akteure vorstellen können mit Ideen, die sie gerne gefördert haben möchten, die sie lokal umsetzen wollen, die der Gesamtidee, also gutem Leben im Alter, zugutekommen sollen. Das ist so der Kern. Und dann kann man sich auch auf die Fördermittel bewerben, die uns zur Verfügung stehen, dass wir darüber dann lokale Akteure stärken wollen, ihre Projekte umzusetzen. Und im Projekt Digitale Daseinsvorsorge wird es auch zwei kommunale Wettbewerbe geben, wo eine Gemeinde in Brandenburg und eine in Sachsen sich dann über einen längeren Zeitraum mit der Frage beschäftigen kann, wie sie davon profitieren kann, vielleicht Daseinsvorsorge zu digitalisieren oder soziotechnisch anders zu denken.
Also du hast es ja gesagt, es ist noch richtig viel zu tun, strukturell von den Entscheidungsträgern, aber es gibt auch schon viele gute Lösungsansätze. Mich würde abschließend nochmal interessieren, wie sieht denn deine persönliche Vision aus? Wie sieht für dich ein erfülltes, selbstbestimmtes und sinnstiftendes Leben im Alter, auch in ländlichen Räumen aus und wie kann das gelingen?
Da hast du dir ja eine schöne Frage zum Abschluss überlegt. Vielen Dank. Ich würde spontan und aus dem Bauch heraus, was ja manchmal das Beste ist, sagen, in Gemeinschaft. Also wir haben ja die Herausforderung, dass wir einen hohen Leidensdruck haben, sowohl bei Älteren, aber auch bei allen anderen Altersgruppen hinsichtlich der Einsamkeit, des Einsamkeitserlebens. Und ich denke, vor dem Hintergrund der Herausforderungen, die wir aktuell haben, politisch, aber auch ökologisch, geht es darum, so eine andere Art des solidarischen und sozialen Miteinanders zu entwickeln. Und welche Lebensphase eignet sich da besser als die des Alterns, indem man im besten Fall freigestellt ist von Erwerbsarbeit? Ich stelle mir das natürlich jetzt auch ein bisschen, du hast mich ja eingeladen, visionär zu denken. Also möchte ich da auch gerne ausreichend finanziell grundausgestattet sein, so wie alle anderen Menschen, die mit mir zusammen alt werden, unabhängig von ihren berufsbiografischen Möglichkeiten, die sie hatten. Also eine Absicherung, eine Grundsicherung im Alter, die ein lebenswürdiges Leben auch ermöglicht. Also auch da eine soziale Idee. Und dann tatsächlich gerne nicht in Einzel- oder Einfamilienhäusern der Reihe nach an der Ortsausfahrt gelegen, sondern in neuen Formen des gemeinschaftlichen Wohnens, wo auch ärztliche Versorgung, wo pflegerische Versorgung nahräumlich vor Ort gegeben ist. Die muss nicht dauerhaft immer da sein, aber sie sollte verfügbar sein. Ich wünsche mir ein intergenerationelles Altwerden. Das heißt, dass ich mit auch jüngeren Menschen zusammen alt werde. Ich würde mir natürlich auch Menschen in meiner näheren Familie um mich herum wünschen. Aber vor allem wünsche ich mir ein Altern, in dem ich als ältere Person auch nicht diskriminiert werde, in der ich aussehen darf mit so Falten, wie ich bin. Wenn ich mir jetzt die Kampagne gerade anschaue, die eine prominente deutsche Komikerin, Anke Engelke, über sich ergehen lassen muss, weil sie eben nichts an sich verändert hat lassen, dann denke ich mir genau das, ja, wir dürfen alt werden, so wie wir alt werden wollen. Und das, glaube ich, ist aber ganz wesentlich, denn viele Menschen wollen eben nicht in institutionellen Kontexten alt werden, weil sie genau davor auch Angst haben, vor Zwängen, vor Einschränkungen, vor Fremdbestimmung. Und das bedeutet aber auch, nochmal zurück an uns alle appelliert, dass wir uns da schon Gedanken machen müssten, bevor wir 70 plus sind und dann plötzlich die Erwerbsarbeit aufhört, sondern es ist eigentlich ein Prozess, wo wir uns als Gesellschaft jetzt schon fragen können, wie wollen wir alt werden miteinander in Würde in einer Gesellschaft des langen Lebens. Und da bin ich gespannt darauf, was wir dazu rausfinden und bin gespannt darauf, was jetzige ältere Menschen da auch schon gemeinsam entwickeln und umsetzen.
Herzlichen Dank, Cordula, für das Gespräch, für deine Einsichten und die vielen Themen, die wir hier zum Teil ja nur streifen konnten. Aber das war wirklich sehr spannend und danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, danke an dich, Susanne, für all diese Fragen und für das Gespräch und für die Einladung. Ich bin gespannt, was sich daraus entwickelt.
Die Frage, wie wollen wir im Alter leben, stellt sich ja für alle von uns. Habt ihr da schon Ideen?
Älter werden wir ja jeden Tag. Ich fand das Gespräch sehr inspirierend und wünsche mir, mit Cordula Enter in dem Mehrgenerationenhaus wohnen zu können. Das klingt nach einer inspirierenden Perspektive und ist mir wahrscheinlich ebenso wichtig wie kulturelle Teilhabe, wofür Johanna Kaiser steht.
Ich frage bei Cordula nach. Ich glaube, da ist noch ein Plätzchen frei für dich und bestimmt auch noch für einige andere von uns.
Das war Gemeinsam Weiterdenken hoch 6 zum Thema Teilhabe im Alter. Vielen Dank nochmal an unsere Gesprächspartnerinnen. Wenn ihr mehr über die Projekte erfahren wollt, schaut gerne in die Shownotes und gebt uns Feedback. Ansonsten wünschen wir viel Spaß beim gemeinsamen Weiterdenken.
Free audio post-production by Alphonic.com.